Also sagst du, du arbeitest auf einer Intensivstation, bist du der Hero. Mhm. Sagst du, du arbeitest, keine Ahnung, im ambulanten Bereich von einem Pflegeheim. Mhm. Dann schaut man dich an und fragt dich, wieso?
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario und mein Gast heute in der 28. Folge ist Clara Sixt. Clara ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Sie ist Fachexpertin für QM. Sie war im AKH als Endoskopieassistent über 10 Jahre lang tätig. Sie war im göttlichen Heiland in der chirurgischen Adipositas-Ambulanz tätig. Und jetzt ist sie bei den Häusern zum Leben. Und unsere Töchter sind gemeinsam im Kindergarten gegangen. Herzlich willkommen und danke, dass du dabei bist, liebe Clara.
Ja, danke schön und danke für die Einladung.
Mir war ganz wichtig, dass wir in diesem Podcast so viel wie möglich von den Gesundheitsberufen zeigen. Und da ist die Pflege an einer ganz, ganz wichtigen Stelle. Also deswegen ist es in der zweiten Staffel, quasi beginnen wir auch mit dir, weil natürlich, ich finde persönlich von meiner, sage ich einmal, Rolle als Ärztin, dass die Pflege underrated ist. Wir sind im selben Boot und haben die gleichen Herausforderungen, Work-Life etc. Und ja, ich habe heute nämlich in der Früh etwa ein Zitat von einem anderen Podcast gelesen. Beim Thema Pflege wurstelt sich jeder so durch. Viele fühlen sich deswegen hilflos und allein. Dabei pflegen so viele Menschen, vor allem Frauen. Und da geht es quasi um Angehörigenpflege und dass das etwas ist, was man eigentlich glaubt, naja, das kann jeder, aber dem ist nicht so. Clara hat sogar den Bachelor of Science Nursing, weil in der Pandemie hat sie Pflegewissenschaft in Salzburg an der PMU nebenbei studiert. Um was geht es in der Pflegewissenschaft?
In der Pflegewissenschaft, also es geht eigentlich auch um die Akademisierung der Pflege und strukturiert sich Wissen oder einen Wissenszuwachs zu erarbeiten, ohne immer nur auf dieses Bauchgefühl zu hören, was natürlich extrem wichtig ist, aber es ist manchmal auch wichtig, wirklich Zahlen, Daten, Fakten checken zu können. Und das lernt man, also dieses wirklich systematische sich Wissen erarbeiten und auch ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen, in den Schwerpunkten, wo man tätig ist.
Und akademisch zu denken, so evidenzbasiert, ja, ja. Was ist besser, was ist state of the art oder genau. Manche machen so, manche machen es anders.
Ja, ja. Ja.
Weil du vom Bauchgefühl sprichst, ja. Ich erinnere mich, ganz am Anfang meiner Ausbildung war die Stationsschwester auf der Station, wo ich war, die Schwester Margit. Und Schwester Margit war eine erfahrene Schwester, also Diplom- und Gesundheitspflegeperson.
Ja, und man muss das ja korrekt sein.
Und meine Kolleginnen und Kollegen haben mir gesagt, pass auf, wenn Margit irgendwas sagt, dass der Patient oder die Patientin ihr nicht gefällt, dann musst du hellhörig sein und den musst du wirklich ernst nehmen, weil da ist was. Und das ist dieses Bauchgefühl. Natürlich, Margit war da, Tag ein, Tag aus und hatte sehr viel Patientenkontakt und das hat der Pflegeberuf mehr als, glaube ich, jeder andere.
Ja.
Und da entsteht so ein Bauchgefühl, oder?
Ja, genau. Also da entwickelt sich ein Sensorium sozusagen, jetzt je nachdem, was für ein Schwerpunkt, also wo man arbeitet und wo man tätig ist. Und das kann man dann oft gar nicht festmachen. Es sind so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, da könnte jetzt was, da ist irgendwas im Busch, da könnte was kommen. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig und das kann nicht jetzt mit dieser Akademisierung auch kompensiert werden. Also das sind zwei Paar Schuhe, denke ich mir. Ich finde beides total wichtig. Und also und dieses Bauchgefühl kann sich nur entwickeln durch die Praxis und nicht in
das
der Theorie.
Das kann man nicht erlernen.
Nein, das kann man nicht erlernen. Also zumindest nicht theoretisch. Lernen ist es natürlich, man lernt ja im Tun, aber man kann es sich nicht theoretisch herholen. Es ist gut, wenn man einen theoretischen Hintergrund hat zu vielen Dingen, und ich glaube, man würde dann, also man lernt dann schneller und schaut vielleicht schneller gezielt auf, weiß ich nicht, irgendwelche Parameter oder Veränderungen jetzt an den Patientinnen. Aber ja.
Weil es gibt nämlich, ich glaube, das ist sogar publiziert, eine Arbeit von der Palliativstation, wo sie ein Score etabliert haben, um zu sagen, welche Patienten werden entlassen, also nach Hause entlassen, und welche werden eher nicht oder verschlechtern sich, versterben und so weiter. Und da war dieser Person Score sehr prädiktiv, aber sie haben ihn verglichen gegen dem Bauchgefühl von der Schwester Anna. Und Anna war oft, glaube ich, besser. Also ich muss die Arbeit nachschauen, in genau diesen Kern zu identifizieren.
Ja, ich glaube, solche Scores, egal um was es geht, sei es jetzt die Kubitus, Sturzskalen, was auch immer, das ist ein Richtwert. Und der praktische Erfahrungswert, das gehört zusammen. Aber ich denke mir, Leute, die neu im Job sind, tun sich leichter, wenn sie einen Richtwert haben, eben aufgrund von Scores, um einmal eine Ausgangslage zu haben. Und der Rest, das kommt mit der Zeit. Ja, aber man braucht beides, ja.
Vielen Dank unseren Unterstützer Benefit. Benefit ist die Rundum-Beratung für Versicherungen und Finanzen für Mediziner. Wir helfen Ärzten. Die Pflege, das wird ein Lobeslied an die Pflege dieser Folge.
Ach, schön, ja.
Weil es einfach, ihr seid wirklich beim Patienten, und es hört nicht auf beim Patienten, sondern da muss ich eine Anekdote erzählen, weil unsere Töchter ja gemeinsam im Kindergarten waren. Wir waren letzten Sommer essen, und ich hatte meinen Sohn dabei, der war nur ein paar Monate oder Wochen alt, und stillend, so quasi im Gasthaus, habe ich mir irgendwas bestellt, und Clara hat unaufgefordert, beziehungsweise sie hat schon intuitiv gewusst, was da der Bedarf ist, hat angefangen, mein Essen klein zu schneiden, damit ich mit einer Hand essen kann. Ja. Und ich habe das meinem Mann erzählt danach, und ich war einfach so berührt, Hilfe auch anzunehmen, natürlich, aber dass jemand quasi intuitiv weiß, was deine Bedürfnisse sind, das ist nicht einmal, also das kannst du nicht in Gold zahlen.
Ja, wobei, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt, also natürlich, ja, solche Dinge gibt's in der Pflege auch, aber ob das nicht fast dieser ich habe ja selber gestillt und ich weiß einfach noch, wie es mir gegangen ist und wie oft ich einfach einen irrsinnigen Hunger hatte und mich ständig nur angepatzt habe und einfach viel zu große Brocken auch geschluckt habe. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, da tue ich ihr was Gutes, wenn ich ihr das jetzt ein bisschen kleiner schneide und dass sie essen kann. Einhändig nämlich. Es geht ja immer um dieses einhändig alles tun.
Ja.
Aber es stimmt, das kann man, wenn man sich in sowas hineinversetzen kann und mit Empathie arbeitet, dann ergeben sich genau solche Situationen dann eben auch in der Pflege, ja.
Und das ist auch in meinem Alltag, ich merke, wenn Patientinnen zum Beispiel von mir in der Pflege arbeiten, die sind extrem, weißt du, was ich meine? Ich meine, sie kennen sich aus, auf die E ist Verlass, sie wissen, es funktioniert fast wie beim Tennisspielen. Wenn es um eine Messung geht, sie sagen schon, geben Sie mal die Blutdruckmanschette.
Ja, eine Selbstsicherheit.
Eine Selbstsicherheit,
oder?
Ja. Also
im Tun, im sozusagen. Tun. Ja.
Es ist eine Selbstsicherheit und eine Teamkompetenz, die wirklich bewundernswert ist. Und das finde ich auch so toll. Auch im Nachtdienst, wenn man weiß, aha, da ist wer im Team, auf den ich mich verlassen kann.
Ist das Gold wert.
Ist das Gold wert, ja. Und bevor wir dazu zu diesen, sage ich mal, zu den akuten Situationen gehen, gehen wir mal zurück in die Vergangenheit und erzähl uns, wie hast du dich für die Pflege entschieden? Wusstest du schon immer oder was war dein Werdegang?
Mein Werdegang, also ich muss ehrlich sagen, die Pflegeausbildung habe ich eher aus praktischen Gründen gemacht. Also es gibt ein bisschen einen medizinischen Hintergrund in der Familie, aber es war so, dass ich in dieser jungen Lebensphase einfach irrsinnig selbstständig sein musste. Und die Pflegeausbildung hat sich angeboten, weil es ja wie eine Lehre man da auch ein bisschen eine Unterstützung bekommt. Man kann in einer Pflege, also in einer Personalwohnung wohnen. Und es ist eine gute Ausbildung. Also ich habe ja maturiert vor vor der Krankenpflegeschule, Gesundheits- und Krankenpflegeschule. Das war damals, also das war 2006, habe ich diplomiert, das heißt 2003 bin ich eingestiegen. Das war damals eigentlich noch eine Seltenheit. Also wir waren jetzt, wenn man nimmt, ich weiß nicht mehr genau, wie viele wir waren, aber sagen wir waren knapp 30 Leute in der Klasse, in der ersten Klasse. Ich glaube, höchstens 4, 5 Leute hatten Matura. Mhm. Und es war damals auch so, dass das, wie soll ich sagen, also es war schon so, dass man sich gefragt hat, na, du hast Matura, warum machst du nicht was anderes? Wieso studierst du nicht?
Aha.
Dann, ich war grundsätzlich eigentlich immer eine gute Schülerin. Ich habe mir beim Lernen an sich nicht schwer getan. Dann sind die ersten Praktika gekommen. Da muss ich sagen, das war schon eine harte Zeit. Also diese Praktika in der Krankenpflege, man absolvierte einfach verschiedene Bereiche, ist auf verschiedenen Stationen, auch in der Altenpflege. Mhm. Und da war ich halt Anfang 20, da merke ich jetzt wirklich einen Vergleich, weil momentan habe ich wirklich unmittelbar mit dem alten Menschen zu tun. Das hatte ich vorher im beruflichen Setting auch, aber nicht so intensiv. Und ich merke jetzt einfach, ich hätte gerne damals ein bisschen was von dem von der Zeit jetzt gehabt, also von meiner Persönlichkeit und von, ich weiß es nicht, ich tue mir jetzt irrsinnig leicht mit alten Menschen die abzuholen, einzuschätzen, mit denen zu plaudern, also dieser so Smalltalk, ein bisschen witzeln auch. Und dafür war ich damals einfach zu jung, also es hat mich abgeschreckt. Und ich glaube, da ist es sehr vielen so gegangen. War dann auch so, dass in der ersten Klasse sind wahnsinnig viele, haben sich dann für eine andere Ausbildung entschieden oder doch zu studieren oder was auch immer. Also ich weiß nicht, wie viele dann letztlich diplomiert haben von meinem Lehrgang. Also die Zahlen habe ich jetzt einfach nicht im Kopf, aber es war schon so, dass sich da viel getan hat. Ja, also sicher nicht so viele dann abgeschlossen haben. Ja.
Warum? Weil natürlich auch der Beruf im Wandel und auch in der Benennung, es heißt inzwischen, also jetzt ist es nicht die Krankenschwester oder der Pfleger, sondern die Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Warum der Begriff, was kann man an einen gesunden Pfleger, frage ich mal provokativ.
Ja. Das ist eine ganz ganz wesentlicher Wandel. Ich meine, wie ich die Ausbildung gemacht habe, war es schon so, dass man einfach dieses salutogenetische Modell von Aronofsky als Basis genommen hat, weil man Ressourcen fördern soll. Man soll nicht
Wenn das Dach brennt.
Und man soll zum Beispiel jetzt bei alten Menschen, wenn man denen alles abnimmt, es ist Ja, oder auch, man kann es auch mit Kindern vergleichen. Mhm. Jeden Menschen, dem man ständig alles abnimmt, mhm. was er eigentlich noch selber machen könnte, mhm. und seien es wirklich Kleinigkeiten, mhm. Keine Ahnung, einen Trinkbecher mhm. zum Mund führen und den trinken lassen oder mhm. seine Hand nehmen und er kann noch ein bisschen zittert vielleicht, dass man das gemeinsam mhm. macht. Ja, das ist so ein, jetzt nur ein ganz ja. ein, mhm. banales Beispiel. Ja, und da einfach die Ressourcen zu erkennen und mhm. zu fördern. Mhm. Und nicht mhm. nur dieser negative Blick, sage ich mal, auf alles, was schon nicht mehr funktioniert. Mhm. Also mhm. das ist, denke ich mir, auch eine Haltung. Das, mhm. das schlägt sich dann im ganzen Pflegeprozess
man
nieder.
Man muss einfach das, den Positiven mehr Raum geben und ja. das pflegen und genau. quasi wachsen lassen ja. und nicht nur Unkraut jäten oder
ja. Genau, und bei den jungen Patientinnen, da ist es dann einfach Gesundheit fördern, mhm. Gesundheitskompetenz mhm. wecken in diesen Menschen, ja.
Mhm. Da sollten unsere Kinder ja schon in der Schule etwas über ja. Gesundheitskompetenz lernen. Wie, also deine Tochter kommt jetzt in der Schule, aber
die kommt in die Schule.
Deine ältere Tochter ist schon in die Schule. Wie mhm. ist da dein Eindruck, dass das in den Schulen funktioniert?
Ich denke, dass das gut funktioniert. Also wenn man jetzt Beispiele hernimmt wie Zahnhygiene, mhm. dass die kriegen das mit ab dem Kindergartenalter. Mhm. Da gibt es ja diese Aktionen, da kommen wirklich, ich weiß jetzt nicht, was die für eine Ausbildung haben, aber da kommen wirklich ja Expertinnen, mhm. die mit den Kindern Zähne putzen, um mhm. eben auch die abzuholen. Ich meine, bei uns in der Familie, unsere Kinder haben alles, was sie brauchen und die, ja.
ja.
Aber damit auch sozial benachteiligte mhm. Familien, wo das einfach kein Thema ist oder die einen anderen kulturellen Hintergrund mhm. haben, wo das noch nicht so in den Köpfen ist wie bei uns. Das ist mhm. ja auch jetzt, wenn man jetzt dieses Beispiel hernimmt, die Generation meiner Mutter mhm. und wir jetzt, also in dieser Generation, in der vorigen, ist es ja selten, dass jemand im hohen Alter noch alle Zähne
ja,
hat.
Ja, ja.
In unserer Generation ist es schon so, dass das doch immer häufig, wieder ja. häufig so ist oder sein kann. Es mhm. ist natürlich auch immer eine Frage der genetischen mhm, Komponente. Mhm. Aber ja, das wäre so ein Beispiel. Und da habe ich das Gefühl, das läuft gut. Dann so humane Papillomaviren, also mhm. die Impfaktionen. Also diese Information kommt an die Eltern viel, viel besser, glaube ich, oder immer besser als halt früher, ja.
Und du hast es ja gerade erwähnt, Impfaktion. Und es ist gar nicht so lange her, dass wir die durch die Pandemie gegangen sind. Und mhm. dann waren Gesundheitsberufe ja Frontline-Workers sozusagen ja. an erster Stelle. Wie ist es dem Pflegeberuf durch die Pandemie gegangen, aus deiner Sicht?
Mhm. Also aus meiner Sicht, da muss ich jetzt vorweg sagen, ich will da nicht anmaßend mhm. sein. Und für die Pflege im Allgemeinen sprechen oder nur sehr vorsichtig, weil ich selbst war nicht auf einer Intensivstation. Mhm. Also ja, ich musste natürlich ständig Schutzmaske mhm, tragen, das mussten wir aber in der Straßenbahn auch, also das ist einfach so. Aber ich war jetzt nicht mit Schutzkittel, den ganzen Tag Maske, Haube, schwitzend. In irgendwelchen Patientenzimmer bin ich dazu gekommen, mir aufs Klo zu gehen oder was zu trinken. Mhm. Das war ich nicht. Ich war damals schon in der Adipositas-Ambulanz. Die war dann auch eine Zeit lang gesperrt weil ja einfach die
Ressourcen die woanders Ressourcen, gegangen
genau,
sind.
Genau, genau. Mhm. Aber die Pflege an sich, ich glaube, solche Events wie so eine Pandemie, die rüttelt das System schon dann insofern ein bisschen wach, weil dann Dinge offensichtlich werden, die vielleicht schon geschlummert sind. Also ja, da werden dann, weiß ich nicht, Krusten auf Wunden einfach aufgerissen. Also mhm. Ja. Da liegen, glaube ich, schon viele Dinge im Argen und ja.
Du meinst vom Berufsbild, weil ich glaube,
vom Berufsbild,
ja, ja.
von der Bezahlung. Also ich glaube schon, dass die Pandemie für den Stellenwert der Pflege mhm. fördernd war. Mhm, mh. Also es redet, so jetzt in der Gesellschaft ist jetzt eine Pflegeperson, hat anders seit der Pandemie, ist sichtbarer, ist aufgewertet, man hat erkannt, wie wesentlich die Berufsgruppe ist und wie gut man auf diese Leute schauen muss, dass sie bleiben.
Unbedingt, ja, weil es reicht nicht nur, am Balkon zu klatschen.
Genau, also das, da muss ich ehrlich sagen, das war was, ja, ich will es jetzt nicht völlig irgendwie schlecht machen, aber das ist nicht das, was es braucht,
ja,
jemanden
wertzuschätzen. Man will unter würdigen Arbeitsbedingungen.
Also ich glaube,
es muss die Bezahlung passen und es muss die Work-Life-Balance passen und auch die Arbeitsplatzumgebung und so weiter. Und ja, wie ist es? Du hast ja angefangen in der Endoskopie zu arbeiten, also wirklich interventionelle Endoskopie, Anteil schwer kranken Patienten mit Leberzirrhose, die auch sehr, sehr rasch mal bluten. Wie ist es unter diesen Bedingungen als junge Frau zu arbeiten?
Wie ist das?
Also du warst ja 10 Jahre.
Ja, ich war ja halt mit schon mit den Karenzunterbrechungen, aber genau. Doch wirklich einige Jahre. Also was wirklich so ein Punkt ist, ist dieses für einen Akutfall ständig, man muss ja bereit sein. Also natürlich spielt man solche Akutfälle, spielt man das durch oder Blutstillungen jetzt bezogen auf die Endoskopie, dass man das beherrscht, dass man da weiß, wo was ist, wo man was findet, weil das sind halt wesentliche Dinge, dass man dann schnell im Stress reagieren kann. Aber das ist schon etwas, ich meine, das hat man bei einem Bürojob nicht. Ja? Mhm. Also dieses, ja, nein, es ist so.
Schwitzen.
Ja, ja. Also dieses,
Herzrasen.
Ja, Herzrasen und einfach diese Angst. Mhm. Also mir geht so, ich kann da jetzt nur von mir sprechen, wirklich, aber wenn ich mich austausche mit Freundinnen, die auch in der Pflege arbeiten, ist das überall so, diese Angst, Fehler zu machen, dass Patientinnen Schaden erleiden, weil man zu langsam war, das Falsche gemacht hat, keine Ahnung, falsche Medikamente, also man ist ja kein Roboter und sowas kann immer passieren. Mhm. Und gerade in stressigen Situationen. Ja, also so Notfälle und Blutungen, das war schon so, dass das dann auch nachgearbeitet hat.
Gab es da ein Debriefing oder Supervisionsmöglichkeit oder die Möglichkeit, sich dann im Team darüber auszutauschen?
Ich glaube, wir
oder
haben
eher
das
Augen zu und durch?
Nein, also ich glaube, dass unser Team damals, man hat ja dann einfach auch Leute, mit denen man gut reden kann und mit denen man sich dann hinsetzt und austauscht drüber und die Situation nochmal reflektiert im Sinne der Psychohygiene, damit man dann auch wieder nach Hause gehen kann und es gut sein lassen kann. Aber das ist total wichtig, ja, dass man da im Team sowas aufarbeitet. Ja. Und dann vielleicht auch manchmal Krankengeschichten verfolgt. Man will ja dann wissen,
was ist aus dem Patienten geworden.
Ja, weil wir in der Endoskopie zum Beispiel, da sind die ein paar Stunden, dann kommen sie wieder zurück auf die Station, auf die Intensivstation, wo auch immer. Und dann war es aber schon so, dass uns die Ärzte und Ärztinnen oft informiert haben. Also das habe ich ganz toll gefunden. Wir hatten eine multiprofessionelle Morgenbesprechung, also Ärzte und Pflege gemeinsam. Mhm. Das habe ich für sehr sinnvoll gehalten.
Ja, es ist sehr sinnvoll. Auch gemeinsam Visite zu gehen auf einer Station, auch wenn es zeitlich länger oder kürzer ist, finde ich viel besser, als wenn zum Beispiel die Ärztinnen und Ärzte gehen Visite, schreiben alles in der Mappe und dann tut die Pflege das alles entziffern.
Ja, genau, entziffern und suchen und wahrscheinlich. Suchen, oder?
Ja. Es macht viel mehr Sinn, wenn man gemeinsam Bettzeit ist und auch den Bauchgefühl kultiviert.
Ja, ja. Oder sich auch austauscht. Ich denke mir, das ist auch, also wir haben auch manchmal beratschlagt vor Interventionen, wenn, wie könnten wir das machen, keine Ahnung, von der Ausstattung, vom Equipment, wie, oder dass man auch durchspielt, die, wenn das jetzt eine längere Geschichte war, was alles kommen wird. Ja, also jetzt zum Beispiel bei einer ERCP, wo man einfach manchmal auch 2 Stunden gestanden ist, dass man, dass die Pflege informiert ist, was sie erwartet, um auch dann reagieren zu können und schneller reagieren zu können, ja.
Der Pflegeberuf jetzt, weil du da so von dem spezifischen Fall gegangen bist und ich habe mir überlegt, jetzt haben wir Themen über Altern, Pflege gesprochen, intensiv, also fast Intensivmedizin, Interventionen, Stationen. Der Pflegeberuf ist einfach so breit und divers, dass man sozusagen nie einen Stereotyp unbedingt entwickeln kann. Aber was sind so die Kernaufgaben einer diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeperson?
Das kommt natürlich dann immer darauf an, wo man eingesetzt ist. Aber grundsätzlich, basic ist der Pflegeprozess, den zu gut zu steuern, zu planen, eben zu erheben. Wen habe ich da vor mir an Patienten? Was kann der, was braucht der? Eine gute Pflegediagnostik machen, schauen, was... was für Maßnahmen geplant gehören, aber ja, in so Spezialbereichen, also zum Beispiel in der Endoskopie, da ist es darum gegangen, einfach wirklich die Gerätschaften auch zu beherrschen. Also das war das Um und Auf, das ist ein hoch technischer, eine technische Komponente. Und wenn man da nicht Interesse hatte, dann war man dort auch nicht richtig. Und deswegen, ich musste jetzt ein bisschen einen Sidestep machen. Also ich erlebe das in vielen Bereichen. Ich war jetzt doch schon in drei verschiedenen, bin mittlerweile jetzt im dritten Haus und Betrieb. Ja, und ganz, es sind ganz unterschiedliche Betriebe, aber es gibt so eine Tendenz aufgrund des Mangels, dass man sagt, man muss Pflegekräfte quasi die müssen überall einsetzbar sein.
Ja.
Und das ist eine dumm. Nicht zu schaffende Aufgabe.
Nein, das ist dumm.
Das ist dumm.
Ich meine,
es ist, also,
ein
es
Arzt
ist,
kann jetzt auch nicht alle.
Nein, und
jetzt
genau, und bei den Ärzten ist es so klar, da, hat man seine Facharztausbildung und da ist man Spezialist. Aber ich kann doch nicht jemanden, der in der Ambulanz arbeitet, Nachtdienst auf einer, das ist unverantwortungsvoll.
Oder eine diplomierte gesunden und Krankenpflegeperson auf der Neonatologie mit den Babys und so weiter auf einmal.
Ich meine, da gibt es halt dann die Spezialausbildungen. Aber ich denke mir, es ist auch nicht jeder für alles geschaffen. Nehmen wir die Endoskopie her, mit diesen 1000 Geräten und Maschinen, das hat man schon in der Einschulung gemerkt, wenn jemand da abgeschreckt war davon und das merkt man sehr schnell, dann, das ist ja auch kein Thema, dann muss man sagen, das wird nicht gehen, aber es ist, also was ich erlebe, ist schon, dass die Pflege diesen Anspruch dadurch, dass das oft gefordert wird, dieses du musst überall einsetzbar sein und einspringen und wie auch immer, Lücken füllen, das macht auch was an der Basis und dass dann auch dieses Untereinander, es fördert das Miteinander nicht, also es fördert schon dann auch dieses Schauen, und beurteilen, was kann die, die kann das ja gar nicht und wieso nicht und also das macht sich ja auch was mit Teams, ja, also mit Fehlerkultur, mit also diesen Dingen einfach, ein Stresslevel erzeugt ein Stresslevel, obwohl es völlig klar ist. Da gibt es für, da ist sicher, das ist halt auch das Schöne an der Pflege, da ist für jeden was dabei. Weil es einfach so divers ist.
Ja. Und weil es in dem Beruf auch extrem menschelt, würde ich sagen. Ja. Hat man auch mit verschiedenen Typen zu tun und auch wie man mit Hierarchien umgeht oder auch nicht. Ja. Da gibt es auch schon Parodie-Accounts in sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob du auf Instagram bist, da gibt es eine Schwester Rabiata.
gefällt mir sehr gut. Ich kenne es nicht, aber ja.
Ein Deutscher mit türkischen Wurzeln, der dann eine blonde Perücke anzieht.
Okay.
Schwester Rabiata spielt und dann mit dem Arzt quasi schimpft. Sie kommen im Nachtdienst, sie kommen sofort her und so weiter. Ja. Oder, und dann alle anderen Kolleginnen von der Pflege ausrichtet, die Schwester Gerlinde und so. Also,
ja.
Habe ich sehr angeschaut. Und dann kann man schon, wenn man zurückdenkt, die sich denken, ja, also ich glaube, jeder im Gesundheitsberuf hat vielleicht mal so eine Schwester Rabiata oder eine Schwester Gerlinde
kennengelernt,
die unzufrieden ist mit der Diensteinteilung oder die alles besser weiß. Ja. Wie ist es für einen selber, damit es quasi für deine psychische Hygiene funktioniert? Mhm. Wie grenzt du dich da ab? In diesem ganzen Teams und
ja,
so.
Also grundsätzlich muss man sagen, man passt einfach nicht in jedes Team hinein. Mhm. Und da muss man auch wieder das Bauchgefühl aktivieren. Mhm. Und wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Mhm. Und man kann sich dann ja auch nicht entfalten. Mhm. Also wenn da zu viele hemmende Faktoren sind. Aber die Welt ist groß.
Ja, Gott sei Dank.
Die Berufe da sehr vielfältig innerhalb der Pflege und die Einsatzmöglichkeiten. Aber es kommt auch darauf an. Also wenn eine Teamstruktur passt und man da hineinpasst, kann man fast alles machen. Also ich glaube, dass das fast wesentlicher ist als die Tätigkeit an sich, wenn man jetzt nicht sehr sich auf irgendwas versteift. Mhm. Oder also einfach, weiß ich nicht, etwas eine Station oder ein Bereich ist, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann oder auch, der einen auch nicht interessiert. Es muss einen ja auch das Krankheitsbild, dem muss man ja was, wie soll ich sagen, abgewinnen können, weil sonst kann man die Leute nicht gut pflegen. Mhm, wenn ich, weiß ich nicht, Menschen stigmatisiere oder... Mhm. Stichwort Adipositas, passe ich da nicht hin. Also das wird man nicht gut arbeiten können, weil das die Menschen danach spüren. Ja.
Du warst Adipositas-Koordinatorin, auf Deutsch gesagt, im Göttlichen Heiland an der chirurgischen Ambulanz. Das ist so, was in den englischsprachigen Raum unter Bariatric Nurse verstanden ist. Was sind so die Aufgaben einer Bariatric Nurse?
Also in diesem Fall, wo es rein um die chirurgische Schiene gegangen ist.
Quasi Menschen, die eine Operation zur Gewichtsreduktion machen.
Genau, also da geht es dann weniger um dieses, was alles im Vorfeld schon passieren muss, also dass man an der Ernährung arbeitet, dass man mit Bewegung und auch Psychotherapie, ganz wichtige Komponente. Also Menschen, die... einfach dann auch an einen Punkt ankommen, wo sie mehr Unterstützung brauchen, um eine effektive Gewichtsreduktion zu erzielen und dann einen chirurgischen Eingriff ins Auge fassen. Meine Aufgaben waren es, weil ich bin ja jetzt mittlerweile wieder woanders, weil ich alle paar Jahre wechseln muss, sozusagen, die Leute zu begleiten, in dem Prozess vor der Operation. Man muss sich das so vorstellen, oftmals sind das Menschen, auch sehr junge Menschen, die haben mit dem Erstgespräch in der Adipositas-Ambulanz den ersten Kontakt mit einem Krankenhaus überhaupt. Also die waren vielleicht sogar noch nie bei einer Blutabnahme, ja, also bei so Basics, wo man, man muss da auch ein bisschen sich hineinversetzen in das, in die Lebenswelt dieser Patientin. Und die tun sich schwer, wenn sie dann lesen, sie sollen, keine Ahnung, ein Korpulmo machen. Ja?
Was ist
die
das,
wissen nicht, was ist das, wo kriege ich das? Viele sind total enttäuscht dann nach dem Erstgespräch, dass das nicht alles im Krankenhaus stattfindet, zum Beispiel. Ja?
Man muss auch sagen, zur Erläuterung, dass vor einer bariatrischen OP, das sage ich immer meinen Patienten, das ist nicht so, sie gehen hin und in 2 Wochen haben sie den OP-Termin. Nicht, weil es am OP-Termin scheitern würde, aber man muss eine wirklich gute Vorbereitung haben. Man kriegt eine ganze Reihe an, also eine Liste an Untersuchungen, die man vorher machen muss, vom Labor, vom Röntgen, von Assessments und so weiter. Und das ist auch gut so, um mögliche, sage ich mal, Risiken einzuschätzen und so weiter. Aber ich denke mir, von der Patientinnenseite ist man schon überfordert, wenn man diesen A4-Zettel kriegt. Mit dem
Man ist überfordert und oft ist es auch so, also man kann jetzt nicht die Patientinnen über einen Kamm scheren, aber so eine Tendenz war dazu, so, jetzt habe ich es geschafft, für viele es ist eine riesige Überwindung, die Adipositas, in die Adipositas zu
Sicher,
Ambulanz ja. zu kommen. Die weinen dann auch oft, weil einfach dieser Stress abfällt, weil sie merken, sie reden da jetzt mit jemandem, der sie nicht stigmatisiert und wo das einfach, geht es um diese Erkrankung und es wird auch als Erkrankung behandelt. Und nicht als etwas,
Charakterschwäche.
Kann sich halt nicht zurückhalten und isst halt zu viel.
Du als Bariatric Nurse hast dann quasi diesen Co-Piloten-Job.
Genau. Darauf wollte ich hinaus. Oft ist es so, dass mit diesem Schritt ein Erstgespräch zu machen in der Adipositas-Ambulanz, dann ist dieser Entschluss gefasst und dann soll diese Operation stattfinden. Also es ist dann auch oft eine wirkliche Unruhe. Die Leute wollen das hinter sich bringen. Und da muss man, also das war eine meiner, also das war eine wirkliche Herausforderung und da habe ich erst hineinfinden müssen in dieses, ich will jetzt das Wort Ungeduld, ich versuche ein schöneres Wort zu finden, weil es ist einfach
Vorfreude.
Vorfreude und dieser Stress, also die haben dann so ein Stresslevel oft. Also haben im Kopf so, und die Operation, das muss jetzt dann bald einmal geschehen. Und sie aber da zu begleiten und das zu korrigieren, es gehört auch noch verschiedene Gutachten. Sie müssen mit einer Diätologin, mit einem Diätologen sprechen und schon auch noch einmal das Essverhalten anpassen hinsichtlich der Operation. Was danach kommt. Das ist ein Einschnitt. Und da komme ich jetzt nochmal zurück auf die Gesundheitskompetenz und da muss man die Leute einschätzen und schauen. Und das war eben, das haben wir, glaube ich, im Team sehr gut hinbekommen, in Zusammenarbeit eben mit den Diätologinnen und auch mit dem Psychologen, zu schauen, was braucht dieser Mensch, damit es dem nachher dann auch gut geht. Also ihn abzuholen und zu schauen, welche Strategien und welche Kompetenzen hat der Patient oder die Patientin, um dann, ich sage gerne Patientinnen, weil es ja wirklich 80% Patientinnen sind, um dann auch gut Essen muss neu gelernt werden, um dann nicht so überfordert zu sein nach der Operation. Ja.
Aber wird dann, fragt ihr, was muss ich über sie wissen, um sie dann besser betreuen zu können, oder versucht ihr das so rauszukitzeln?
Nein, es war so. also es gab das Instrument Adipositas Board. Da ist das ganze Team zusammengesessen und jeder Patient, jede Patientin, die einmal die relevanten Voruntersuchungen hatte von der To-Do-Liste, ein Prozess, der mindestens 2 Monate dauert, muss man sagen, wurde durchbesprochen. Und jede Disziplin hat ein Statement abgegeben. Und wenn dem Psychologen aufgrund des psychologischen Gutachtens aufgefallen ist, da ist eine nicht aufgearbeitete
Essstörung.
Ja, eine Essstörung oder eine instabile Lebenssituation, eine schwere Depression oder auch mittelgradiger, ja, dann hat sich die Patienten noch einmal bestellt. Und im Gespräch dann versucht, man kann natürlich nicht alles immer hundertprozentig dann abfangen und ausschließen, aber und man muss natürlich auch immer davon ausgehen, dass die Leute die Wahrheit sagen, das muss man auch.
Ja.
Also Und die Diätologinnen haben dann also ihr Part war, sich das Essprotokoll anzuschauen und auch eben das diätologische Gutachten. Und wenn da irgendwelche Bedenken oder auch noch, manchmal gibt es auch einfach noch Auflagen, dass noch 3 diätologische Kontrolltermine erfolgen sollten, zum Beispiel, um die Patienten fit zu machen für die Zeit danach. Und auch wenn weiß ich nicht, wenn jemand sagt, möchte keine Vitaminsupplemente nehmen, ist ein Problem, ja? Oder hat ein Problem mit Tabletten an sich. Ja? Dann muss man das schauen. Die Compliance muss überprüft werden. Kann man mit den Patienten dann nachher gut zusammenarbeiten? Und werden sie kommen, auch dann zur Nachsorge? Ja?
Also das aber versucht man zu checken. Dadurch ist auch die Nachsorge besser geworden.
Genau. Also ich denke, das hat bei uns wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe oftmals schon im Vorfeld der Operation dann ja schon eine Art Beziehung, wenn auch nur eine telefonische oft, aber zumindest einen Kontakt aufgebaut. Es war dann, den Leuten war klar, wenn was ist, wenn sie sich wohl nicht auskennen, wenn sie Probleme haben, rufen sie ja mal mich an. Also es war so, so auch gedacht, diese Tätigkeit Adipositas-Koordination, dass das eine Hauptansprechperson ist für die Patientinnen in dem ganzen Prozedere. Und dann war es meine Aufgabe, wie so ein bisschen eine Schaltzentrale, dann die einzuschätzen, braucht es eine chirurgische Kontrolle, braucht es was von der Diätologin oder auch vom Psychologen. Oder einfach einmal schauen, dass die in die Ambulanz kommen und man macht sich dann einmal ein Bild. Und dann war die Nachsorge der zweite große Part, den ich dort, also ich bin da wirklich in der Ambulanz gesessen und die Patientinnen sind gekommen zur Nachsorge nach der Operation. Und ja, hat man Gespräche geführt und geschaut, Labor gecheckt, geschaut, wie es ihnen geht, was sie brauchen,
Aber super. Ja. Und auch ein großes Thema in der Adipositas-Therapie ist vielleicht auch ein Gap an Evidenz im Sinne von so Best Care Practices, dass Menschen mit Adipositas auch andere Pflegebedürfnisse haben. Und das ist vielleicht auch im medizinischen Bereich Thema, wie von diesen Sachen, ja, es ist die Ausstattung, wird dem gerecht. Und da ist die Expertise, glaube ich, bei den Bariatric Nurses auch, wie funktioniert Pflege am besten. Weil das haben, und da merkt man auch ein Thema, wo Pflege so spezialisiert ist, weil das habe ich bei Kongressen gesehen, dass da ein großer Wissensschatz ist, wie lagere ich den Patienten, wie kann ich Hautpflege optimieren und so weiter.
Ja, wie weiß ich mir zu helfen?
Genau.
Ohne dass, ich sehe, da ist ein übergewichtiger Mensch und es wird da eine Lawine in einem losgetreten mit, oh mein Gott, und wie werde ich da? Und das dauert jetzt alles länger und das ist jetzt alles schwieriger, ja. Also, dass man, es ist ein Thema, die Adipositas, und man kann das nicht ausblenden. Und dann müssen halt, weiß ich nicht, in der Ambulanz hatten wir zum Beispiel einfach spezielle Sessel,
natürlich,
auch, wo die überhaupt reingepasst
haben. Das Equipment muss passen und man muss, dass die Struktur, die strukturellen Voraussetzungen müssen nochmal passen, um in Würde behandeln zu können.
Ja.
Und ja, dann haben wir darüber geredet und das hat mich auch daran erinnert. Du hast auch gesagt, ja, du bleibst nicht zu lang.
Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal oder ein Wesenszug, dass, wenn der Zenit erreicht ist und ich das Gefühl habe, ich habe sozusagen in dem Bereich, in dem ich gerade bin, ich weiß jetzt so wie's ziemlich läuft. Alles, wie es läuft, es kommen nicht mehr genug. Ich habe nicht mehr genug neuen, frischen Input, sozusagen. Also man lernt ja nie aus, es verändern sich Dinge. Ja, aber wenn das zu wenig ist, also wenn ich einen guten Überblick habe, ist es bisher immer so gewesen, dass ich dann beginne, mich umzusehen. Mhm. Richtig, ja.
Das ist auch extrem toll. Also ja, dieses sich nicht plafonieren, sich nicht sagen, na jetzt schiebe ich eine ruhige Kugel, sondern für sich dann die nächste Herausforderung zu suchen. Ich habe die Woche mit einem Freund gesprochen, der gesagt hat, er war in ein Unternehmen schon recht gut platziert und hatte nicht sehr viel zu tun, vielleicht 3-4 Stunden am Tag. Es war super bezahlt, aber es war ja schon, also es war ihm vielleicht schon leicht fad. Und dann hat
es geht ja auch darum, das Gehirn zu fordern.
Ja, oder? Wo viele vielleicht denken würden, boah, quasi, ja, jetzt bist du dort und jetzt bist du Pension oder so, enjoyed. Aber nur Routine, keine Herausforderung.
Ja, und dann, nichts Neues.
Ja, hat er gewechselt, wo viele vielleicht gar nicht verstehen würden, warum. Und das ist genau das, was du gesagt hast.
Ja.
Nein, ich glaube, ja, das ist ganz wichtig, sich zu überlegen, okay, was ist für mich die neue Herausforderung und wie kann ich noch was dazu lernen? Und jetzt bist du Fachexpertin für QM.
Ja,
wieder
was Neues.
Was ist dein Berufsbild jetzt?
Naja, ich muss noch ein paar Worte sagen zu dieser Tendenz, sich immer wieder neu verändern zu wollen. Ich verstehe auch Leute, die einfach, manchmal geht es ja auch darum, wie hat man sich in einem Team etabliert. In der Pflege ist es auch oft ein Thema, wenn man zum Beispiel Kinder hat, weiß ich, dass ich einen Vorgesetzten habe, der auf mich schaut, dass ich das alles unter Dach und Fach bekomme. Also das sind ganz wesentliche Faktoren. Oder wenn ich jetzt an Alleinerziehende denke, da wechselt man nicht so einfach. Weil man einfach, wenn man in einem guten Team ist und weiß, eine Routine hat, also da ist einfach ein anderer Schwerpunkt. Und es gibt auch Leute, die sind, weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich mehr als 25 Jahre, oder die sind 25 Jahre auf derselben Station oder im selben Bereich. Aber da muss man dann genauer hinschauen. Es gibt Leute, die sind seit 25 Jahren im selben Bereich und sind gut in dem, was sie tun, im Sinn von nicht abgestumpft. Aber es gibt auch Leute, denen würde ich dringend raten, ihren Horizont zu erweitern und sich zu trauen, weil man einfach merkt, dass sie todunglücklich sind. Gut, also ich bin jetzt im Qualitätsmanagement. Hat sich so ergeben, dass ich ja vor allem während der Pandemiezeit habe ich ja in der Adipositas Ambulanz schon gearbeitet und berufsbegleitend studiert. Weil ich immer diese Komponente brauche, wo ich auch neuen theoretischen Input bekomme. Ich habe wohl meine Bachelorarbeit dann der Lebensqualität der von erwachsenen Menschen mit Adipositas gewidmet. Aber man hat ja dort auch viele andere Inhalte. Und ich wusste einfach, dass ich ein bisschen in die Struktur gehen möchte.
Wie meinst du das?
Des Gesundheitswesens an sich sozusagen. Also vielleicht auch hat sich einfach das Bild ergeben für mich, ich wollte Strukturen mitdenken und mitgestalten. Und ich bin zum Beispiel in der Pflege ist es oft so, dass eine Weiterentwicklung oder eine Aufstiegschancen werden oft gleichgesetzt mit, ja, dann wird man Stationsleitung, also Leitungsfunktionen, Bereichsleitung, was auch immer. Da sehe ich mich nicht. Also ob ich jetzt die Fähigkeit dazu hätte, weiß ich nicht, aber ich sehe mich da nicht. Ich will kein Team leiten. Also ich bin eher so der Typ, ich will selbstständig arbeiten, ich brauche einen Gedankenansporn sozusagen. Und da hat sich es jetzt einfach ergeben, ich habe mich da ich habe mich eigentlich jetzt schon das ganze letzte Jahr immer wieder an Stellen beworben und habe mir Verschiedenes angeschaut und habe eigentlich gar nicht gewusst, in welche Richtung es gehen soll. Und das hat sich jetzt, also nicht konkret, und das hat sich jetzt so ergeben, dass mit dem Qualitätsmanagement, das ist auch wieder eine Stelle, die irrsinnig vielfältig ist, wo es ganz verschiedene Aufgabenbereiche gibt. Ich bin jetzt erst ein paar Wochen da, ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil ich nichts Falsches sagen will, weil ich ja im Lernprozess, den ich ja angestrebt habe, drinnen bin. Aber letztlich geht es um die Identifikation eines Verbesserungspotenzials. Also so viel kann ich schon sagen. Und das braucht man unbedingt. Also die Pflege ist allein schon von den demografischen Entwicklungen nichts, was stillsteht, und Verbesserungspotenzial wird es immer geben.
Ja, ja, vor allem in dem Bereich der Pflege von alten, älteren Menschen.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein großes Tabuthema. Vielleicht ist es an sich schon ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast.
Ja, weil scheint so. Ich habe auch das Gefühl, ja.
Weil da ist der Eindruck so von außen, was ich von vielen Angehörigen habe, ja, quasi Menschen, die da versucht werden, also wo ihre schon Gesundheitskompetenz minimiert wird und stark, sage ich einmal, therapiert und ja, das Schlafmittel um 5 Uhr oder so.
Ja,
und ja, dass man versucht, alles auf einer sehr, sehr ruhigen Schiene zu bringen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist etwas, was uns vielleicht bevorsteht, weil wir auch älter werden,
ja.
Da eine Revolution anzutreiben.
Ich denke, das wäre ganz, ganz wesentlich. Und dass vor allem Menschen, ich bin jetzt wieder, nochmal, ich möchte nicht anmaßend sein, ich selber habe nicht in der Langzeitpflege gearbeitet bisher, hat sich einfach nicht ergeben. Aber ich habe immer eine ganz besonders hohe Achtung vor Menschen, die in der Langzeitpflege, in der Geriatrie tätig sind, gehabt, weil wie in allen Berufen gibt es Jobs, die sind mehr oder weniger sexy, sage ich jetzt einmal. Und die Altenpflege, die rangiert ganz unten. Und da gehört einfach eine Aufwertung. Und die muss auch in der Pflege, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in der Pflege an sich. Also sagst du arbeitest auf einer Intensivstation, bist du der Hero. Sagst du arbeitest, keine Ahnung, im ambulanten Bereich von einem Pflegeheim, dann schaut man dich an und fragt dich, wieso? Kannst du nicht ins Krankenhaus?
Aha.
Also da muss man schon, aber das ist die Berufsgruppe an sich, die da schon diese Unterschiede macht. Und ich glaube, es ist aber sehr wesentlich, wenn man als alter, hilfsbedürftiger Mensch, so wie es in jedem Krankheitsbild oder in jedem Lebensabschnitt Themen gibt, aber da ist es ganz wichtig, dass da motivierte Leute sind,
die
das gerne machen und die ein Ansehen haben.
Altern gehört viel, viel, viel mehr aufgewertet. Mein Cousin hat mir zum Geburtstag das Buch von Elke Heidenreich geschenkt. Altern ist ein Spiegel-Bestseller. Das muss ich dir ausborgen.
Ja, gerne, gerne. Ich habe davon schon gelesen, aber ich komme durch den neuen Job jetzt momentan überhaupt nicht noch zu lesen.
Ich habe es auch noch nicht.
Ja, aber ich
das will verdrängt.
Ich auf jeden Fall. Ja.
Ich habe mal gedacht, was will er mir damit sagen?
Nein.
Also, aber es soll ein gutes Buch sein.
Ja, glaube ich sofort, ja.
Und zukunftsmäßig, wie siehst du so die Zukunft im Pflegeberuf? Oder was wäre so dein Wunschkonzert?
Mein Wunschkonzert wäre, das ist wahrscheinlich auch einen Podcast wert. Und da traue ich mich auch nicht zu viel, wie soll ich sagen, das ist ja ein politisches Thema, das ist ein Riesenthema einfach. Ich denke, es müssen Strukturen geschaffen werden. Ich sage einfach, was ich mir wünsche.
Ja, ja.
Ich wünsche mir, dass die Akademisierung der Pflege den alten Pflegebereich nicht ausspart.
Mhm.
Jemand, der jetzt, Pflege studiert man ja mittlerweile, also ich habe den Bachelor sozusagen nachgeholt, früher gab es nur das Diplom. Es ist ja jetzt auf Bachelor-Niveau, das heißt auch verbunden mit, man muss schon eine Berufsreife, Studien, also man muss einfach studieren können, also Matura haben, etc. Da passiert schon mal eine Selektion. Und ich weiß nicht, ob in der jetzigen Ausbildung den angehenden Pflegekräften vermittelt wird, dass es auch in der Altenpflege Stellen gibt, die unbedingt von ihnen besetzt werden sollen. Also man versucht viel mit Hilfskräften zu arbeiten. Es gibt jetzt schon so viele verschiedene Sparten von Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, eben dann zu den Diplomierten und zu den Studierten.
Mhm.
Aber ich glaube, die wenigsten sehen sich in der Altenpflege. Also da müssen attraktive Strukturen geschaffen werden, sage ich jetzt einmal.
Mhm.
Nicht nur im Altenpflegebereich, sicher auch im Krankenhaus, damit nicht es so bleibt, dass man nur Führungskräfte sozusagen ausbildet, sondern die sollen ihr Wissen in die Basis transferieren.
Der Mittelbau muss einfach ausgeweitet werden.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da sind wir mit den Strukturen noch nicht so weit. Aber ich habe, wie gesagt, das ist jetzt hier nur Wunschkonzert.
Ja,
ich habe keine Lösung parat. Nein. Aber das würde ich mir wünschen, dass eine Aufwertung aller Bereiche, also dass man Pflege nicht immer nur auf das Krankenhaus projiziert, sondern eben auch in die Altenpflege und dass die Leute bleiben. Also das, man hat ja diese irrsinnig hohe Fluktuation, also dass die Strukturen irgendwann einmal so sind, dass
man auch stabil planen kann.
Ja, man stabil planen kann und dass gute Leute auch bleiben.
Mhm.
Und dass das gesehen wird und gefördert wird und man versucht, die zu halten. Aber ich glaube, da kommen langsam Prozesse. Ich will da optimistisch bleiben.
Ja. Ja. Altern ist ja auch ein Thema an sich, dass man wirklich schätzen soll, dass man sich selbst glücklich schätzen soll, dass man alt werden kann und darf und dann auch seinen Nutzen hat in der Gesellschaft Dinge und Wissen weitergeben kann und so weiter und dafür aber auch die Anerkennung bekommt.
In Würde altern kann.
In Würde, ja. Ich habe nicht gesagt, let's make aging sexy again.
Naja,
aber ein bisschen
also wenn ich jetzt, ich habe jetzt wieder seit langer Zeit wieder intensiv Kontakt mit wirklich alten und uralten Menschen und das habe ich ja eingangs schon gesagt, also ich war da sicher
voreingenommen,
nicht voreingenommen, aber man braucht da, also ich für mich persönlich kann sagen, ich brauche ein gewisses Alter, um mit einer gewissen Lebenserfahrung auch an die herantreten zu können und einfach zu wissen, was es, also ich weiß natürlich nicht, was es bedeutet, wenn eine 100-Jährige vor mir sitzt, aber ich kann, wie soll ich sagen, das ist was total Nettes.
Mhm.
Ja, also es ist, mit denen in Kontakt zu treten und herzerwärmend teilweise, auch das Alter so zu sehen und zu spüren und und wie viel möglich ist.
Ja. Das ist sehr schön. Also das gibt Hoffnung.
Ja.
Welche Eigenschaften müsste jemand haben, der, einen Pflegejob machen will in Zukunft?
Ich hasse das Wort Multitasking.
Ich auch.
Ja. Aber ich fürchte, das braucht's. Das sind so viele Strukturen, die da laufen in den diversen Gesundheitseinrichtungen. Und ohne Multitasking geht's eigentlich nicht. Man hat eine Geräuschbelästigung, die Telefone läuten, man muss Schnittstellen kennen, man muss wissen, wo rufe ich wen an, wenn dieser und jener Fall eintritt. Die verschiedenen Berufsgruppen, da mit denen zusammenarbeiten, also man braucht eine hohe soziale Kompetenz. Und da diese Soft Skills, ja, was braucht man noch? Umgang mit Ekel ist, glaube ich, ein großes Thema. Ich meine, man hat mit sämtlichen Ausscheidungen zu tun. Naja, das ist ein ganz relevantes. Ich habe da jetzt auch, wie ich mich vorbereitet habe, jetzt auf das Qualitätsmanagement, auf die Bewerbung und auf den Prozess, in einem Buch gelesen. Also einer Pflegeperson darf es vor nichts grausen. Und das darf nicht sein, dass das, natürlich empfindet man Ekel, natürlich findet man Gerüche teilweise so, dass es einen beutelt, es ist physiologisch und auch einer Pflegeperson graust es. Aber es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und auch das ist etwas, kann ich das dann besprechen oder muss ich dann die Situation abwerten? Also, und ich finde, das sind schon viele Dinge, die muss man reflektieren und die muss man auch wahrhaben. Ja, und darüber muss man reden können. Und ja, ich will es jetzt nicht nur auf den Ekel, aber das ist so ein schönes Beispiel. Das ist dieser hohe Anspruch der Gesellschaft und auch der Pflege untereinander. Man muss alles können, alles wissen.
Ich ekel mich vor nichts.
Ja, man ekelt sich. Nein.
Nein.
Und natürlich gibt es den Ekel. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und wertschätze ich trotzdem die Person, die vielleicht diesen Ekel ausgelöst hat? Oder werte ich sie ab? So wie auch bei Krankheitsbildern, ja, bei verschiedenen. Ja.
Aber man muss sich nur denken, ein Baby. Ich meine, was da in der Windel ist, ist nicht immer rosig.
Ja, ja.
Oder nie.
Eigentlich, sobald sie nicht nur reingestillt sind.
Nein, it's over.
Ist es vorbei, ja. Es sind halt vielleicht kleinere Mengen, aber sie sind da.
Und sie dann, riechen. Natürlich, und das ist das Lebewesen, das man so sehr liebt, zum Beispiel. Ja. Und das gehört dazu, ja. Es ist ein Thema.
Und da braucht es Leute, die empathisch einschulen können. Also ich weiß, dass ich wäre sicher nicht so lange in dem Beruf gewesen, wären da nicht immer Mentorinnen gewesen, die mir genau das gegeben haben und vermittelt haben, was es gebraucht hat.
Also Teaching Role Models, ist ganz wichtig und ist, Role Models.
Ja. Die Orientierung geben, die auch Hoffnung geben, weil manchmal ist man verzweifelt. Also das ist so, man kommt in Institutionen, die einen so herausfordern und beuteln, die braucht man.
Kann Pflege auch als selbstständiger Beruf arbeiten? Das habe ich dich nicht gefragt, weil es ist immer diese Verbindung zum Krankenhaus oder zu irgendeiner Einrichtung. Aber
naja, ganz selbstständig. Überlege ich gerade, was das sein könnte.
Weil es gibt ja diese zwar Scheinselbstständigkeit in der 24-Stunden-Pflege.
Na, aber
das ist was ganz anderes natürlich. Ja. Ich weiß, es gibt auch die mobile Pflege und Pflege, die quasi anlassspezifisch, also auch so im Sinne von...
Oder auch dieses Primary Nursing. Genau. Ich glaube, jetzt kommen ja langsam zu uns Konzepte rüber, die es ja in anderen Ländern schon gibt. Naja, selbstständig. Die Frage ist, was ist selbstständig? Also Schnittstellen gibt es im Pflegeberuf dann immer.
Natürlich.
Aber im Sinne von, dass die Pflege ihre Arbeit selbst strukturieren und planen kann, würde ich das definitiv mit Ja beantworten.
Ja, natürlich.
Ja.
Getting shit done.
Ja, genau. Also, auf jeden Fall.
Die letzte Frage. ist, wie ist es, es gibt, du hast es gesagt, es ist ein Beruf, das sehr nah am Menschen ist und die ganzen Kompetenzen, die es braucht. Und dann überrollt uns quasi mehr und mehr die Welle der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz. Ich weiß auch, wie lästig es ist, zu dokumentieren, ständig am PC zu sein, dekursieren. Mhm. Ich habe das gesagt, der hat das gesagt, wurde das
angeordnet. Und was nicht dokumentiert ist, wurde nicht durchgeführt.
Genau. Und dieses auch aufwendige, zeitaufwendige Dokumentieren in der Digitalisierung, Segen oder Fluch?
Beides. Und ich glaube, da kann man ja auch, geht es da um Effizienz und sind die Strukturen so, dass gut dokumentiert werden kann. Also diese Doppelgleisigkeit, man hat drei Formulare, seien sie jetzt elektronisch oder wirklich auf Papier, und letztlich würde man das an einer Stelle dokumentieren können, da muss man halt hin. Mhm. Ja? Also es müssen sich halt auch Unternehmen überlegen, was schaffe ich an Dokumentationssystemen, Und da würde ich sagen, da wäre es wichtig, die Pflege ins Boot zu holen. Mhm. Und zwar Basismitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, deren täglich Brot das ist. Mhm. Also das soll jetzt eben nicht irgendeine Führungskraft oder irgendeine, Direktorin entscheiden, sondern da gehört die Basispflege an den Tisch, wenn es um sowas geht. Und so würde ich das sagen, aber es ist ein Muss. Also es ist eine Dokumentation, wenn sie gut ist, strukturiert mir ja auch die Arbeit. Und ich merke dann vielleicht, ich habe da irgendwas vergessen in dem Vorgang des Dokumentierens.
Es ist kein Thema, es ist irre.
Aber natürlich ist es ein Zeitfaktor. Also der Zeitfaktor muss einfach ausreichend zur Verfügung stehen und dann ist das Dokumentieren auch kein Problem.
Und nicht nur ein Zweck an sich
werden. Ja.
Liebe Clara.
Ja.
vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ich könnte wirklich, ich glaube einen eigenen Pflegepodcast, das gibt es aber bestimmt.
Wahrscheinlich.
Wenn nicht, dann musst du dir überlegen, einen zu starten über QM und alt werden mit der richtigen Pflege. Ja, danke vielmals, dass du dabei warst und die neue Staffel eröffnet hast. Und ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen dir toi, 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 für jetzt diesen neuen Berufszweig.
Ja, vielen Dank.
Für die kommende Zeit. Jeder kann sich, glaube ich, glücklich schätzen, mit dir zusammenzuarbeiten.
Das hast du schön gesagt, das ist sehr lieb, ja.
Ja, danke euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche ein, wenn wir wieder da sind. Und bis dahin, schöne Grüße.